Warum starke, unerschütterliche, selbstbewusste Fürsorge ein Garant für eine starke Beziehung ist und warum das nichts mit nett zu tun hat, hier in dieser Folge mit Philipp Bandholz, dem Vatercoach.
Neben möchtegern Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt's auch echte Unikate. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision, authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist.
Herzlich willkommen im Männercast, geschätzter Mann und auch liebe Frau. Mir gegenüber sitzt heute zum wiederholten Male hier in dem Männercast Vatercoach Philipp Bandholz. Wie oft warst du jetzt schon hier im Männercast? Das zweite oder das dritte Mal?
Das ist die Frage. Ich glaube eher das dritte Mal.
Ja, das glaube ich auch. Ja, sehr beliebter Charakter sozusagen im Männercast. Warum ist das so? Ganz einfach, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt und einen sehr klaren Standpunkt hat. Und den werden wir uns heute auch nochmal genauer anschauen. Es geht heute, lieber Philipp, damit du das auch weißt, geht es um starke, unerschütterliche, selbstbewusste Fürsorge und weshalb die so wichtig für eine langfristige Beziehung ist und darüber hinaus, also jetzt kommt's dicke heute, warum eine langfristige Beziehung überhaupt führen? Was machen die meisten Männer darin verkehrt und was winkt Positives und wozu brauche ich diese Fürsorge dabei? Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ich habe von dir ein Reel entdeckt, das ist schon etwas her. Wenn du dich erinnerst, da ging es darum, dass du den Männern empfiehlst, etwas an den Tag zu legen, was ich da nenne, selbstbewusste, unerschütterliche, starke Fürsorge. Und das ist laut deiner Aussage ein Paradoxon. Oder zumindest für die meisten Männer ein Paradoxon. Warum ist es für die meisten Männer ein Paradoxon und für dich selbstverständlich?
Weil Männer, also diese Männer, die ich da meine, die verwechseln Fürsorge mit lieb und nett sein und keinen Konflikt eingehen und sich anpassen und freundlich sein. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen nett sein und fürsorglich, beziehungsweise man könnte auch sagen liebevoll. Das ist jetzt so ein bisschen Wortklauberei, was nehme ich für ein Wort, aber du fragst ja nach der Idee. Nett zu sein ist im Grunde eine Anpassungsstrategie an die Gruppe. Also da geht es um meinen eigenen Vorteil am Ende. Es geht darum, dass ich nett bin, damit die anderen mich akzeptieren und mögen, damit ich sicher bin. Mhm. Das ist ein Mann, den die meisten Frauen ablehnen werden, weil man ihm nicht vertrauen kann. Weil das der Mann ist, der, wenn der Löwe kommt, sich hinterm Stein versteckt, damit der Löwe dir in den Hals beißt, damit er sicher ist. Liebevoll zu sein oder fürsorglich kommt beides aus einer Fülle. Das heißt, ich gebe, weil ich voll bin. Und was bedeutet voll sein? Das bedeutet im Grunde vereinfacht, dass es mir gut geht, dass ich Zugang zu meinen Emotionen habe, deswegen in die Lücke zwischen Reiz und Reaktion eintauchen kann. Das heißt, ich bekomme einen Reiz, meine Frau kritisiert mich, ich fühle was, Schmerz, Angst, was auch immer. Ich habe einen Zugang zu diesem Gefühl und kann deswegen eine Distanz zu dem Gefühl aufbauen und deswegen eine rationale, reife Entscheidung treffen. Das bedeutet, ich bin innerlich stabil, ich habe emotionale Stabilität und ich brauche diese emotionale Stabilität, diese Fülle, charakterliche Stärke, die da eben im Grunde nichts anderes ist als Fülle. Das heißt, ich brauche nichts von den anderen, weil ich bin voll, ich kann mir selber geben, was ich brauche und dadurch kann ich in eine Haltung des Gebens erst hereinkommen. Und dann kann ich wirklich liebevoll und fürsorglich sein, nicht weil ich irgendwas von der anderen Person will, nämlich Sicherheit. Ja, Nettigkeit ist im Grunde eigentlich narzisstisch. Ich nutze die anderen aus, ich spiele denen was vor, damit die mir diese Sicherheit geben, sondern ich bin halt jetzt wirklich ein stabiler Mann, der geben kann. Und für viele Männer da draußen ist Fürsorge Schwäche. Ja, also der Mann, der sich kümmert, der irgendwie ne, liebevoll zu seinen Kindern ist, zu seiner Frau ist, der ist ein schwacher Mann, weil der starke Mann ist ja irgendwie kalt und hart. Und das ist falsch. Ein starker Mann kann kalt und hart sein, wenn die Situation das erfordert. Aber er kann genauso liebevoll und fürsorglich sein. Ein sehr schöner Satz dazu. Ich weiß nicht mehr, von wem er kommt, leider. Habe ich mal in irgendeinem Reel gesehen, zitiere ich aber immer gerne. Ist, Männlichkeit bedeutet, an einem Tag einen Mann zu töten und ein Kind zu trösten. Ja, also ich will diese beiden Aspekte in meiner Persönlichkeit haben und auf beide zugreifen können.
Das ist sehr gut. Ja, du hast von dem Raum zwischen Reiz und Reaktion gesprochen. Die meisten Männer verfallen hier in einen emotionalen Blackout. Also emotionaler Blackout bedeutet, der Reiz kommt und ich muss sofort reagieren. Weiß gar nicht, was ich da eigentlich tue. Erinnere mich dann, nachdem der Blackout vorbei ist, dass ich einfach nur reagiert habe und bereue vielleicht die Dinge, habe die zu reparieren, muss Entscheidungen zurücknehmen, muss um Entschuldigung bitten oder. Das im Grunde geht es dir ja genau um diesen emotionalen Blackout beziehungsweise den zu verhindern. Das ist jetzt allerdings leichter gesagt als getan. Das sind ja Dinge, wie komme ich denn dahin? Ich meine, wenn ich mich dazu entscheide, diesen emotionalen Blackout nicht zu erleben, ist erstmal schwierig, weil das passiert ja, entweder passiert oder es passiert nicht. Im Sinne von, wenn ich es gewohnt bin, in diesen emotionalen Blackout reinzukommen, dass auf einen Reiz gleich eine Reaktion kommt, wie kann ich diesen Abstand zwischeneinander vergrößern, sodass ich Zeit dazwischen habe, bewusst zu entscheiden? Also wie komme ich aus der Situation heraus, dass ich immer so emotional reagiere oder sehr, sehr direkt auf einen Reiz reagiere, fast schon automatisch? Wie komme ich dazu, präsent und bewusst zu sein?
Ja, wir haben in unserem Programm einen Kurs, der nennt sich Emotionale Stabilität und der ist lang. Damit will ich sagen, ich kann jetzt hier im Grunde nur die kurze Antwort geben, aber es erfordert Training. Also das ist nichts, wo ich irgendwie jetzt kognitiv verstehe, ah, so geht das und dann kann ich das ab sofort, sondern ich muss das trainieren. Es hat damit zu tun, das Nervensystem zu beruhigen. Aber die Antwort auf deine Frage ist im Grunde durchfühlen. Ja, ich muss im Kontakt mit meinem Gefühl sein. Weil wenn du jetzt etwas sagst, was mich triggert, ja, was auch immer das ist, das hängt ja meistens an meiner Geschichte. Jeder hat seine schwachen Punkte. Wenn du genau weißt, was der schwache Punkt ist, meistens können Frauen das sehr gut, diese Punkte finden und auch da drauf drücken bei ihren Männern, weil sie ja wissen wollen, bist du als Mann stabil? Hier, ich drücke deinen Knopf und guck mal, ob du dann reagierst. Oder ob du entspannt bleibst. Wenn du entspannt bleibst, kann sie dir vertrauen. Das ist also nicht unwichtig für deine Beziehung. Aber nehmen wir an, du drückst jetzt diesen Knopf. Damit löst du ein Gefühl in mir aus. Ja, wir reden ja von diesem Trigger mittlerweile. Sagt ja jeder, oh, das triggert mich oder Triggerwarnung oder so. Ja, von denen wir ja wissen, dass sie dazu führen, dass die Leute erst recht draufklicken. Trigger kommt ja vom, das ist ja der Abzug. Für mich zumindest, ja, pull the trigger oder es ist irgendwie ein Knopf oder so. Das heißt, die Leute drücken einen Knopf bei dir. Und da in dieser Definition, in diesem Begriff steckt ja schon drin, jemand drückt einen Knopf und dann kommt es zu einem Ergebnis ganz automatisch. Wenn der Knopf gedrückt ist, kannst du ja nichts mehr dafür. Was jetzt passiert ist, das, was die Person sagt, steht ja erstmal im Raum und du hörst es. Und dann wird ein Gefühl bei dir ausgelöst, aufgrund deiner Interpretation vom Gesagten. Und dieses Gefühl übernimmt jetzt die Kontrolle über dich. Und das passiert dann, wenn dir dieses Gefühl nicht bewusst ist. Also deine Frau sagt zu dir, ich kann mich nie auf dich verlassen und du sagst, stimmt doch gar nicht. Das ist so eine sofortige Reaktion auf das, was sie sagt. Wenn ich aber mit meinem Gefühl im Kontakt bin, das heißt, sie sagt das, in mir wird beispielsweise eine Angst getriggert und das wird getriggert, also da kann ich nichts gegen machen. Dass die Angst kommt, dagegen kann ich nichts tun. Erstmal nicht. Was ich aber tun kann, ist, ich kann mir die Angst bewusst machen. Ich kann sie fühlen. Und kann sie beobachten. Und alleine durch das Fühlen bekomme ich eine gewisse Distanz dazu. Ich merke, ah, da ist die Angst. Okay, krass. Ah, interessant. Wenn sie das sagt, kriege ich Angst. Okay. Und dann kann ich lernen, eben nicht dieser Angst zu folgen, sondern sie erstmal einfach nur zu spüren. Wenn ich jetzt über sie nachdenke, ah, die ist schlecht, ich will die nicht oder so, dann bin ich ja wieder im Kopf. Dann denke ich wieder nach, dann bewerte ich wieder. Aber ich will einfach nur fühlen. Und dann kommt es zu einer inneren Ruhe. Das heißt, diese Angst hat nicht mehr den entscheidenden Auslöser auf mein Nervensystem. Und ich kann dann entscheiden und kann dann reflektieren darüber. Was ist denn jetzt da dran an dem, was sie sagt? Ja, was ist dran an meiner Angst? Ist es wirklich so, dass sie mich verlässt? Oder hat sie vielleicht einfach nur einen schlechten Tag, weil meine Tochter gerade eben von der Schaukel gefallen ist und sie sich jetzt Sorgen macht oder so? Ja, und das ist die Distanz, von der ich rede. Diese Gedanken dazu dann zu haben, erst zu fühlen, dann zu denken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist im Grunde in einer einfachen Form der Prozess. Und wenn ich das wieder und wieder und wieder und wieder mache und die Erfahrung immer wieder mache, dass ich das kann, dass ich diese Distanz da reinkriege, dass ich in diesen Raum eintreten kann, dass ich dann gute Entscheidungen treffen kann und dass ich dann die Emotion meiner Frau auch beruhigen kann und hier führen kann, dann macht mir das, was sie sagt, keine Angst mehr. Du hast ja häufig davon gesprochen, dass du manchmal sogar körperlich reagierst, dass du geil wirst, wenn deine Frau dich irgendwie ankackt oder so. Ja, das ist im Grunde dann, ich mache oft genug diese Erfahrung und weiß dann schon, was passiert. Und dann macht mir diese Kritik von ihr keine Angst mehr. Ne? So, bei mir ist das, ich werde dann, ich gehe dann in so, also manchmal lache ich oder lächle ich und finde das irgendwie süß. Aber das steigert auch irgendwie meine Liebe für sie, weil ich sehe sie dann so stark. Ne? Also in dem Moment, in dem sie einfach hier rumläuft und die Küche aufräumt, ist halt so, das ist Alltag und so weiter. Aber wenn so ein Kontakt kommt, das ist ja intensiv. Ne? Also ich kann das schon verstehen, was du da empfindest. So. Da kommt Intensität in den Raum und das ist ja was Schönes. Das will ich ja in einer Beziehung. Genau, also nochmal die Antwort in Kürze. Ich muss fühlen, ich muss lernen zu fühlen, mit meinen Emotionen im Kontakt zu sein und einen Umgang mit meinen Emotionen lernen, damit sie mich nicht mehr kontrollieren, sondern andersrum.
Ja, das Wichtige ist, und da teilen wir eine Meinung, das ist Training. Das ist nichts, was wir uns rational mal irgendwo aufschnappen und dann sagen, okay, ab sofort mache ich das so. Denn das Fühlen, das ist... Ich hatte dazu auch mal eine Folge im Männercast aufgenommen, da ging es auch um das Ablegen von Süchten. Das ist im Prinzip das Gleiche. Wir sind ja süchtig nach einer gewissen Emotion. Auf einen gewissen Reiz müssen wir so und so reagieren. Wir sind praktisch süchtig danach. So schnell funktioniert das. Und auch wenn ich eine Sucht ablegen möchte, dann muss ich das fühlen. Also es geht viel schneller, diese Sucht abzulegen, statt sich zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach immer so. Und lehnt das immer ab. Das geht noch recht einfach, wenn es darum geht, ja, jemand raucht zwei Schachteln am Tag und sagt dann, okay, ich fasse keine mehr an. Das ist relativ einfach, doch bei einem emotionalen Zustand, wenn man es nicht mal so richtig ausmachen kann, da wird es klar, dass da gefühlt werden muss, was verleitet mich denn überhaupt zur Reaktion? Auch bei den Zigaretten. Was verleitet mich denn dazu, 20 Zigaretten am Tag anzuzünden? Was ist jedes Mal der Trigger oder Auslöser oder Knopf? Und wenn ich das nicht beobachten kann und einfach nur mir vornehme, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, das ist genauso wie in diesem Streitgespräch, wenn du zum Beispiel diese emotionale Reaktion in der Beziehung hast. Du hast ein Streitgespräch und dann nehmen sich die Männer vor, okay, darauf reagiere ich nicht mehr, ich bleibe dann kalt. Das kann man mit Willensstärke tatsächlich tun, aber es ist halt auch nicht unbedingt schlau.
Ich würde sogar sagen, du kannst das gar nicht tun. Also nicht mit einer Frau, mit der du lange zusammen bist. Weil die riecht deine Emotionen 300 Meter gegen den Wind. Und dass, wenn du jetzt so tust, als würde das gar kein Gefühl in dir auslösen, ist das auch wieder eine emotionale Reaktion auf diesen Trigger. Also dein Gefühl hat dich immer noch im Griff. Ne? Das ist dann dieses Zumachen. Na, nee, will ich nicht hören, will ich, nee, ich bleib einfach stehen. Machen viele meiner Kunden, wenn sie zu mir kommen. Ja, ist eine häufige Reaktion. Ja, sie kritisiert mich und ich sage dann einfach gar nichts.
Ja, genau.
Funktioniert nicht.
Ja und Amen, runterschlucken, geht mich nichts an, aber es brodelt einfach. Es brodelt die ganze Zeit.
Und es gibt diese schöne Geschichte zu dem, was du mit der Sucht sagst, wo der starke Raucher zum buddhistischen Mönch geht und ihm erzählt, ich rauche schon mein ganzes Leben, ich rauche schon 20 Jahre und ich werde nie den Weg des Buddha gehen, es sei denn, du schaffst es, mich davon zu überzeugen. Also wenn du es schaffst, dass ich aufhöre zu rauchen, dann bekehrst du mich. So. Der Mönch sagt, okay. Und seine Lösung für den Mann ist, hör nicht auf zu rauchen. Rauch weiter. Hör nicht auf. Aber ab jetzt, immer wenn du rauchst, sei dir des Rauchens vollkommen bewusst. Mhm. Nimm dir die Zigarette aus der Schachtel. Hör, wie sich das anhört, das Geräusch, wenn du sie rausziehst. Riech an der Zigarette, riech den Tabak. Steck sie dir in den Mund, spür das Gefühl des Filters an deinen Lippen, zünd sie an, zieh, genieß den Geschmack, fühl das Gefühl des Rauchs in deiner Lunge, beim Ausatmen, wie geht's dir emotional dabei, alles, was in deinem Körper passiert, nimm das alles wahr. Du kannst den Rest deines Lebens weiter rauchen. Und 3 Wochen später hat der Mann aufgehört. Das funktioniert so.
Ja.
Ich habe selbst mit dem Rauchen aufgehört, nach, ich glaube, 13, 14, 15 Jahren rauchen. Und natürlich ist das nicht so leicht, mal eben dieses Bewusstsein zu haben, weil du machst dir natürlich trotzdem noch 10 Kippen am Tag an und rauchst die einfach unbewusst. Aber ich habe den Entschluss gefasst, aufzuhören und ich habe erst 1,5 Jahre später aufgehört. Und ich habe einfach immer weiter diese Scheiße mir bewusst gemacht. Ja, also mir geht's morgens gut, ich bin fit, dann rauche ich meine erste Zigarette, dann geht's mir scheiße und ich bin danach total platt. Ich muss erstmal 5 Gläser Wasser trinken, um irgendwie halbwegs wieder klarzukommen und so weiter. Ne? Und dieses Bewusstsein durfte sich erstmal einpflanzen und dann irgendwann war es für mich relativ leicht aufzuhören.
Exakt. Voll geil. Das ist das, was die meisten da draußen nicht so richtig verstehen. Ich glaube, dass um zum nächsten Thema überzuleiten, sie auch nicht verstehen, dass was sozusagen dann auch in einer langfristigen Beziehung winkt. Denn wir haben jetzt klar gerade eine Exkursion gemacht in Richtung Stimulantien, Süchte. Doch wir waren vorher bei langfristigen Beziehungen, dass je länger du mit einer Frau zusammen bist, dass sie spürt, was in dir los ist, dass in dir genau diese Emotion wütet, selbst wenn du auf kalt und cool machst. Wir haben am Anfang schon die Fragen dazu vorbereitet, und zwar, was sind die Vorteile von einer langfristigen Beziehung und warum kriegen es die meisten Männer nicht geschissen? Warum sagen sich die meisten Männer eher, okay, jetzt wird es langsam langweilig oder es wird sogar unentspannt, es wird ärgerlich, wir streiten uns nur noch, das zu welchem Preis? Ich meine, der Sex ist nicht mehr so richtig da, die Kinder sind mittlerweile auch groß. Ich könnte jetzt eigentlich auch gehen, ich habe auch Angebote von anderen Frauen. Warum dem nicht einfach nachgehen? Was winkt in einer langfristigen Beziehung und warum können es die meisten Männer nicht sehen?
Wow, das ist eine große Frage.
Es waren sogar 3.
Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Frage jetzt zu beantworten. Und es ist schwierig, die beste auszuwählen. Ich will es mal so versuchen. Worum geht es im Leben? Was ist der Sinn von all dem? Wenn du glaubst, dass das Leben keinen Sinn hat, du glaubst, dass es sinnlos ist und dass es im Grunde nur darum geht, also eigentlich, wenn ich nicht an irgendeinen Sinn des Lebens glaube, dann komme ich zwangsläufig zu dem Punkt, dass das Beste, was ich mit meinem Leben tun kann, Chaos ist. Chaos zu stiften. Ja, ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen auskennst mit den Tagebüchern der Columbine Kids, die ja hier so einen Amoklauf in der Schule gemacht haben vor zig Jahren. Deren Tagebücher sind veröffentlicht, man kann die lesen und man sieht genau dieses Gedankengut. Es ist alles sinnlos und im Grunde geht es nur darum, mit einem möglichst lauten Knall abzutreten, um zu zeigen, wie sinnlos alles ist. Wenn ich wirklich daran glaube, dass das Leben keinen Sinn hat und es vollkommen egal ist, was ich mache, dann führt das zwangsläufig in eine psychische Erkrankung. Es geht im Grunde gar nicht anders. Weil dann ist ja, also ich habe keinerlei Entscheidungsraum. Ich habe keine Grundlage, auf der ich entscheiden kann, weil egal, was ich entscheide, es ist egal, ob ich hier mit dir rede oder nicht. Ich kann auch gleich einfach vom Haus springen. So. Ist also vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert, nicht an einen Sinn zu glauben. Wenn wir jetzt an einen Sinn glauben, dann wäre die Frage, was ist dieser Sinn? Und das ist natürlich eine große Frage, die ich dir nicht so pauschal beantworten kann. Ich kann dir nur sagen, für mich die Erkenntnis jahrelanger Forschung, jahrzehntelanger Forschung zu dieser Frage, ich habe schon mit 13 angefangen, mir diese Frage zu stellen, was der Sinn des Lebens ist. Und in den letzten Jahren bin ich natürlich ganz tief da reingegangen, auch in die Glücksforschung und so. Und das Interessante war, dass das, was meine Antwort auf die Frage letzten Endes ist, auch das ist, was langfristig glücklich macht. Nämlich Bedeutung. Der Sinn des Lebens ist, Gutes zu tun. Und jetzt ist die Frage, was ist gut? Und ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, sich zu fragen, was ist schlecht. Fangen wir mal damit an, weil es gibt Dinge, die sind intrinsisch und aus sich selbst heraus schlecht. Wenn ich jetzt losgehe, raus auf die Straße, eine Frau vergewaltige und umbringe, dann ist das schlecht. Ich vergrößere Leid in der Welt, ihr Leid, das ihrer Familie und das für ein kurzfristiges Gefühl, keine Ahnung, warum Menschen das tun. Ja, kurzfristiges Gefühl von Macht oder so. Wird mir jeder zustimmen, dass das eine schlechte Tat ist? Und wenn nicht, dann wirst du eine andere finden, ja, ein Kind umzubringen, keine Ahnung. Wenn das schlecht ist, dann kann ich mich fragen, was ist denn am weitesten davon weg? Jordan Peterson sagt, die Definition von schlecht ist Hölle. Definition von Hölle ist, Gefängniswärter in Auschwitz zu sein, im KZ, und es zu genießen. Das ist Hölle. Das ist schlecht. Wie schaffe ich es, am weitesten davon wegzukommen, an diesem Punkt zu sein? Und das geht eben, indem ich das tue, was für mich die größte Bedeutung hat. Und wenn ich der Mann bin, der jetzt sagt, ja, ich habe ja Optionen und es ist hier schwer und meine Frau nervt, und ich könnte ja auch einfach mit der 25-Jährigen jetzt in die Kiste steigen und mich von der feiern lassen und anhimmeln lassen und mein Leben genießen, dann verfolgt dieser Mann in dem Moment, in dem er das tut, sich dafür entscheidet, den Weg der kurzfristigen Befriedigung guter Gefühle. Er will sich gut fühlen, er will ein kurzfristig gutes Gefühl haben. Weil wenn er jetzt mit dieser Partnerin, mit dieser jungen 25-Jährigen, wieder eine langfristige Beziehung anfängt, dann kommt er irgendwann wieder an den Punkt, an dem es kompliziert wird. Weil Menschen sind kompliziert. Und ich glaube eben, es geht im Leben nicht darum, sich gut zu fühlen. Viele sagen ja, es geht darum, glücklich zu sein. Was heißt das? Wenn du meinst, es geht darum, dich gut zu fühlen im Moment, dann nimm Ecstasy und guck die ganze Nacht Pornos. Dann fühlst du dich gut. Du fühlst dich richtig gut, vermute ich mal. Ich habe jetzt nicht so die Erfahrung mit Ecstasy. Aber das ist so das, was die Leute berichten, ja? Wenn ich einen Burger fresse, fühle ich mich dabei gut, während ich da reinbeiße. Das ist ein geiles Gefühl, ja? Ein saftiger Burger. Aber darum geht's im Leben nicht. Und das ist eben auch das, was die Glücksforschung zeigt. Ich kann viele Dinge tun, um langfristig mein Glück auf eine 10 zu bringen, kurzfristig mein Glück auf eine 10 von 10 zu bringen, aber ich komme immer wieder bei der 7 raus. Das Einzige, was hilft, um das Gefühl von Glück und Zufriedenheit langfristig auf eine 8 zu bringen, ist Bedeutung zu schaffen. Und aus meiner Sicht, also noch ein Punkt dazu, wenn wir Leute fragen auf dem Sterbebett, was sie im Leben bereuen, was sie gut finden und so weiter, gibt es ja 1000 Bücher zu, dann geht es eigentlich immer um Beziehungen. Also eigentlich sagen die immer, ich hätte gern mehr Zeit mit XY verbracht, ich hätte gern den Streit geklärt, ich habe mich damals und so weiter. Es geht eigentlich am Ende um Beziehungen. Manchmal geht es auch um berufliche Entscheidungen. Wenn wir aber fragen, was hättest du denn damit wirklich erreichen wollen, geht es meistens wieder um Beziehungen. Es geht damit darum, irgendwie Menschen zu helfen. Der Welt zu helfen. Formulieren wir es mal so. Eigentlich hat nichts mehr Bedeutung und es gibt keine tieferen, krasseren Beziehungen als die, die Eltern zu ihren Kindern haben. Es gibt nichts, was mehr Bedeutung hat als meine Kinder. So, ich würde jederzeit für das Leben meiner Kinder mein eigenes opfern. Jederzeit, sofort, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Vielleicht kurz nachdenken, ob es nicht eine Lösung gibt, alle Leben zu retten. Aber wenn es die nicht gibt, und im Grunde wird dir das jeder Vater bestätigen. Jede Mutter auch. Da ist nichts, was mehr Bedeutung hat als Kinder. Und das ist das, was die langfristige Beziehung zu bieten hat. Es geht dabei nicht um, ja, du wirst dich dann in so einer tiefen Verbundenheit fühlen und so weiter. Ja, das ist alles schön und gut. Ich kann in einer Beziehung, in einer langfristigen Beziehung natürlich eine Tiefe erreichen. Meine Frau kennt mich besser als jeder One-Night-Stand, den ich in meinem Leben hatte. Da ist eine tiefere Verbindung. Die kann ich aber auch zu einem Mann haben. Dann ist das mit einer Frau schon nochmal anders natürlich. Sie bringt mich weiter, ja, sie kann mich natürlich super auf meinem Weg unterstützen. Sie ist mir ein Spiegel, sie kann mir Dinge zeigen, die ich so vielleicht nicht sehen würde. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn es um den Club der Väter geht, den würde ich auch ohne Frau groß machen. Und da wäre ich vielleicht sogar ohne Frau und Kinder, gut, ohne Frau und Kinder würde es dir natürlich nicht geben, weil es geht ja um Vaterschaft. Aber wenn es jetzt um das reine Coaching-Business geht, dann könnte ich mir das auch als Single aufbauen. Haben ja andere schon bewiesen, dass das geht. Aber das, was ich hier zu Hause habe mit meiner Familie, das hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und genau, nochmal den letzten Punkt. Es geht eben nicht darum, dass ich mich in dieser langfristigen Beziehung gut fühle, sondern es geht darum, dass ich das Richtige tue. Dass ich das tue, was richtig ist. Dass ich das tue, was gut ist.
Was du vorher entscheidest.
Ja, was
oder woran
ich entscheide,
machst du das fest?
Ich würde sagen, ich fühle das. Also ich glaube sogar, das ist Gott. Ich glaube, als die Menschen vor 5000 Jahren oder wann auch immer die Bibel geschrieben haben, diese ersten Geschichten geschrieben haben, auch anderer Religionen, ich glaube auch als schon noch früher, als sie die ersten Geschichten aufgeschrieben haben, die ja teilweise 10.000, 20.000 Jahre alt sind. Ich glaube, es geht um dieses Gefühl. Ich glaube, das ist Gott. Das Gefühl, ich weiß irgendwie, ich fühle, was das Richtige ist. Ich weiß das eigentlich. Ja, wenn ich mich hinsetze und ich muss eine wichtige Entscheidung treffen, bekomme ich noch ein Kind mit meiner Frau oder nicht? Dann fühle ich das. Und dann geht der Kopf an. Und der hat seinen Platz. Ja, mein Herz trifft aber die Entscheidung. Mein Gefühl trifft die Entscheidung. Das ist Zugang zu Gott. Das ist Gott, der zu Noah geht und sagt, bau ein Schiff in der Wüste.
Das ist das Gefühl, genau.
Und dann kommen die ganzen Menschen und sagen, bist du bescheuert? Wir sind in der Wüste. Das nächste Meer ist irgendwie 200 Kilometer entfernt. So, ja, warum baust du ein fucking Schiff? Gott hat mir das gesagt. Und damit rettet er seine Familie und die Welt. Ja, und das bedeutet das. Diesem diesem Gefühl zu vertrauen, diesem Call for Adventure zu vertrauen. Dann geht der Kopf an. Und der ist nötig. Ich entscheide also, ja, ich will noch ein Kind. Dann meldet sich der Kopf und sagt, ja, aber wann? Wie timen wir das? Wie strukturieren wir das? Wie regeln wir das? Brauchen wir vorher eine andere Wohnung? Wie viel muss ich verdienen, damit meine Frau 1,5 Jahre nicht mehr arbeiten muss? Bla, 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 bla. Das sind dann Kopffragen, ja? Wo kriege ich das Holz für mein Schiff her? Das ist alles wichtig. Aber im Grunde ist das die Antwort. Ich fühle das und ich baue einen Kontakt zu Gott auf.
Und jetzt wird es ganz interessant. Und ich glaube, daran scheitern die meisten Männer, um auf diese Frage am Ende einzugehen. Du sprichst in beiden Fällen von Gefühlen. Also einmal der Unterschied zwischen kurzfristig sich gut zu fühlen und Glück, dieser Unterschied. Und auf der anderen Seite, okay, was Glück erzeugt in mir, ist das Richtige zu tun und das fühle ich. Also es ist auch da ein Gefühl, nicht vielleicht immer ein gutes Gefühl, sondern ein Gefühl, was dir ganz klar sagt, das ist der Weg. Und wie unterscheidet sich dieses Gefühl für dich von, ich fühle mich jetzt gut, weil, nehmen wir mal wieder das Beispiel, ich mit der 25-Jährigen jetzt einfach mal ein bisschen Spaß habe. Oder ich weiß, dass das richtig ist, diesem kurzfristigen Impuls nicht nachzugehen, sondern stattdessen eine langfristigere, stabilere Umgebung für meine Kinder und damit eine langfristige Beziehung aufzubauen.
Ja, also ich denke, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt so beantworte, wie du sie meinst, aber ich glaube, dafür braucht man eine gewisse, also man braucht Übung dafür in diesem Fühlen. Also die Männer, die jetzt zuhören, ich weiß, dass das sicherlich einige sind oder Frauen natürlich, die dir folgen, weil ihr ja auch mit Achtsamkeit und so weiter arbeitet.
Ja.
Die Erfahrung damit haben, die können damit sicherlich was anfangen. Für mich ist das so, das Gefühl von das, was das Richtige ist, das entsteht für mich in meinem Herzchakra, in der Mitte meiner Brust, da entsteht dieses Gefühl und breitet sich von da aus, ohne dass ich etwas tue. Also ich sitze und Gott spricht zu mir. Also es kommt ein Geistesblitz, ein Impuls. Hey, heute nimmst du dir frei und verbringst den Tag mit deiner Tochter, sie braucht das. Und dann breitet sich dieses Gefühl von meiner Brustmitte aus und vibriert in meinem Körper.
Mhm.
Das gute Gefühl, was ich dadurch habe, dass ich mit Marie ins Bett gehe, das breitet sich von meinem Kopf her aus. Da entstehen Bilder in meinem Kopf davon, was ich mit ihr mache, was ich mit ihr erlebe. Und diese Bilder führen dazu, dass von oben, von meinem Kopf aus, sich ein positives Gefühl in meinem Körper entwickelt. Das ist im Grunde, ist das ein Ego-Punkt. Und dann gibt es die Situation, wo es komplex wird. Wo ich, sagen wir mal, ich gehe in die Kneipe und Marie kommt und spricht mich an und schaut mir in die Augen und lächelt mich an. Und ich fühle eine tiefe Verbundenheit zu Marie. Da kann es auch passieren, dass mein Gefühl mir sagt, dass es jetzt das Richtige ist, mit Marie körperlich zu werden. Weil das unsere Natur ist. Ja, und hier brauche ich halt ein Wertegerüst, was ich vorher im stillen Kämmerlein mit mir alleine aus meinem Gefühl heraus aufgebaut habe. Also ich sag ja, ich sitze alleine in meinem Zimmer und dann kommt dieses Gefühl von mir heraus. Daraus kreiere ich meine Werte, meine Regeln, das, was ich will, das, was ich leben will. Und dann braucht es ja die Männlichkeit. Dann braucht es ja die Härte in dem Moment, zu sagen, Marie, ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dir super tief zu gehen und richtig krass in diese Verbindung zu gehen. Es wäre unfassbar schön und es wäre auch gut. Es wäre gut, es wäre ja was Gutes. Weil sie fühlt sich gut, ich fühle mich gut, wir haben eine echte Verbindung, wir können eine spirituelle Erfahrung machen, wir könnten Kinder zeugen, das sind ja alles positive Dinge. Aber das führt wieder zu Leid bei Menschen, die gerade nicht da sind, die ich also jetzt nicht fühle, weil sie nicht hier sind. Meine Kinder, meine Frau. Das heißt, ich muss vorher mit mir natürlich, ne, also das noch so als kleinen Disclaimer an der Stelle. Aber im Grunde ist es ein unterschiedliches Gefühl von Glück. Das eine kommt aus meiner Tiefe heraus und das andere entsteht aus Bildern heraus.
Ja, das Wichtige dabei ist, vor allem jetzt hier, sieht man das auch immer ganz schön, es kann ja sein, dass es für andere Männer ein anderes Wertegerüst gibt. Es kann nicht nur sein, es ist höchstwahrscheinlich, dass du dementsprechend andere Entscheidungen triffst und noch ganz anderes Verhalten an den Tag legst. Es kann sein, dass für dich es einfach auch dazugehört, dass du immer mal wieder wechselnde Partnerinnen hast, um eine gewisse Polarität herzustellen. Du hast für dich auch die Erfahrung gemacht, dass das sich sehr wohl mit deiner Fürsorglichkeit für deine Kinder vereinbaren lässt, dass deine Beziehung auch darunter hält und dass es eher tatsächlich Vorteile hat, die du ja vorher zwar noch gar nicht gesehen hast, aber tatsächlich erfahren hast. Es ist ja alles möglich. Doch du weißt ganz klar, was dein Kompass dir sagt. Du weißt ganz genau, was in dir vorgeht. Und das ist das, was man hier pauschal auf einen Nenner bringen kann. Alles andere sind sozusagen Beispiele, wie sie das ausprägen kann. Und das fand ich richtig gut.
Ja, ich glaube, noch ein wichtiger Punkt dazu, eine wichtige Ergänzung dazu ist, du hast vollkommen recht, es ist nicht der eine Weg, der Bedeutung hat. Das ist ja für mich. Das heißt nicht, dass er das auch für dich ist. Ja, es kann sein, dass für dich die größte Bedeutung darin liegt, viele intensive Beziehungen zu haben, mit möglichst vielen verschiedenen Menschen in Verbindung zu gehen und so weiter. Entscheidend ist aber der Punkt, egal was dein Weg ist, du musst immer Scheiße fressen. Du hast immer Probleme, du hast immer Nachteile auf deinem Weg, du hast immer Schwierigkeiten auf deinem Weg. Ja, und deswegen, es gibt keinen einfachen Weg. Ne? Und um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, wie unterscheide ich das echte Glück von dem falschen Glück? Es ist ja ganz wichtig, dass ich das lerne als Mensch. Das falsche Glück ist kurzfristig. Das ist ein kurzes, gutes Gefühl und danach kommt das Gefühl von Scham. Dafür komme ich aber auf eine 10 von 10. Mit dem echten Glück werde ich nicht auf eine 10 von 10 kommen. Damit, wie gesagt, damit komme ich auf so eine stabile 8. Aber die 10 habe ich, wenn ich MDMA nehme.
Intensität meinst du?
Ja. Also, ne, das kurzfristige Glück geht steil in die Höhe und dann geht es wieder runter. Und Menschen glauben, dass es möglich ist, dieses Glücksgefühl, was da ganz oben ist, dauerhaft zu halten. Und das ist nicht so. Das müssen wir uns einfach klar machen. Ja, dass du das absolut happy, mega geile Leben führen wirst, wenn du nur XYZ machst, ist absoluter Bullshit. Es geht überhaupt nicht darum, das absolut mega geile Leben zu führen. Es geht darum, das Richtige zu tun. Wir müssen uns verabschieden von diesem Wunsch nach, ich will mich immer gut fühlen. Und es ist so verbreitet. Ja, wenn du Jugendliche fragst, was ist der Sinn des Lebens für dich? Glücklich sein. Und dann fragst du, was meinst du denn damit? Ja, in der Situation fühle ich mich gut. In der Situation. Und dann merkst du, es geht eigentlich nur um dieses kurzfristige Glück. Und wir wissen, wo diese Menschen enden, die das nicht irgendwann aufgeben. Die enden im absoluten Unglück.
Sehr gut. Geile Folge. Wir haben viel durchgemacht miteinander. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Also, ich weiß, dass etliche Männer, die den Männercast hören, Moksharianer sind, die Energietraining praktizieren. Das heißt, sie haben einen gewissen Grundkompass ausgeprägt. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, weil letzten Endes ist das auch der Sinn und Zweck dieser Vereinigung, dass die Männer den Bezug zu sich selber erstmal wieder finden und auch verstehen, wie man dieses Werkzeug nutzt. Und jetzt höre ich davon, okay, ich kann das noch weiter trainieren, ich kann das ganz spezifisch anwenden, meine Fähigkeit auf mich zu hören, mich wahrnehmen zu können, meine Gefühle wahrnehmen zu können, indem ich in Beziehung gehe mit meiner Frau, meinen Kindern, dass ich spüre, was da tatsächlich ist, dass ich nicht gleich reagieren muss. Und jetzt höre ich da auf jeden Fall, wenn ich aufmerksam zugehört habe, habe ich gemerkt, okay, A, du, Philipp, arbeitest mit Vätern, Männern und gehst da ganz spezifisch in diese Situation rein. Das wäre ja ein Anwendungsfall von Körperwahrnehmung. Zweitens, du hast auch davon gesprochen, ganz spezifisch zu trainieren, den emotionalen Blackout bei emotionalen Dramen mit der Frau, ja, mit Präsenz und Aufmerksamkeit begegnen zu können. Das heißt, wir haben hier für den Moksha-Rihana einen Anwendungsfall seiner neu gewonnenen Wahrnehmungsfähigkeit. Wie finde ich den Weg konkret zu dir? Oder wie sieht es aktuell am besten aus? Wie trete ich in Kontakt mit dir? Ist es ganz einfach mit, okay, da unten, wir posten einen Link rein und man kann ein Gespräch machen. Sollte ich mir vielleicht vorher schon mal was anschauen von dir? Und was erwartet mich sozusagen auch dann im Erstkontakt?
Ja, was, also, wer mit mir in Kontakt treten will, der wird einen Weg finden. Es gibt genug Kanäle, die sind alle offen. Meine Ohren sind offen, meine Arme sind offen. Wenn man jetzt wirklich mit uns arbeiten will, also wenn man sagt, ich habe richtig Bock, meine Familie auf ein Top-Level zu bringen, alles von dir zu lernen, dann ist der Weg erstmal ein Gespräch mit dem Chris Brower. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal hier im Podcast war.
Nee, noch
Den
nicht. Er ist
solltest du
auch.
unbedingt einladen. Hammertyp, richtig stabiler Typ, kommt nochmal aus so einer etwas anderen Denkrichtung, ist, würde ich sagen, allgemeiner, sieht so, also ich sage so, er sieht das System von außen, ich sehe es von innen. Also ich gehe so vom Mann aus und sehe dann, ne, wie ist deine Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern und so weiter, bin ich Experte für. Der Chris sieht das Ganze so ein bisschen von außen übergeordnet. Und sieht, was sind die Dynamiken in dem System schon seit deiner Kindheit, die sich immer wieder wiederholen bei dir und so. Auch mega spannend. Wir arbeiten zum Glück zusammen mittlerweile. Er ist also Head Coach bei mir und er führt auch die ersten Gespräche. Das heißt, du buchst ein Erstgespräch über meine Homepage oder über den Link hier drunter oder so. Du wirst einen Link finden und dann ruft dich der Chris an und redet 10 Minuten mit dir und findet raus, ob du dich überhaupt eignest, mit uns zu arbeiten. Und wenn das der Fall ist, dann macht er mit dir einen Termin aus, in dem du mit mir redest. Und dann reden wir 45 Minuten. Wir reden intensiv über deine persönliche Situation und ich gucke, ob ich dir helfen kann. Und wenn auch das stimmt, dann kommst du in unser Programm, unser Coaching-Programm, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Das Standardprogramm besteht aus einer Lernplattform, die wir aufgebaut haben, die jetzt aktuell drei Kurse enthält. Einen zur emotionalen Stabilität, einen zur Mann-Frau-Dynamik, also die Beziehung zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit und der Tanz zwischen männlicher und weiblicher Energie und in der Familie, wie du es also schaffst, mit deiner Frau wieder sexuelle Spannung aufzubauen, wie du es schaffst, Shit-Tests zu bestehen, wie du es schaffst, ja, mit diesen Kritiksituationen umzugehen und so weiter. Da ist der ganze Aspekt der Selbstfindung drin. Was sind deine Werte? Was ist deine Vision und so weiter und so fort. Und wir haben einen dritten Kurs zum Thema Kinder, wo ich glaube, ich nicht allzu viel zu sagen muss. Und es werden weitere Kurse kommen. Wir erweitern diese Plattform stetig. Wir wollen alles, was wir lernen, immer wieder da reinpacken. Wenn 20 Mal die gleiche Frage kommt, kommt dazu ein Video in den schon bestehenden Kurs. Es werden weitere Kurse dazukommen und so weiter. Deswegen bekommst du zu der Plattform, wenn du mit uns arbeitest, lebenslangen Zugang. Du kannst den Rest deines Lebens unsere Kurse dir abends zum Einschlafen angucken. Zusätzlich kommst du in eine WhatsApp-Gruppe, in der du deine spezifischen Alltagssituationen teilen kannst. Das ist ganz wichtig. Ja, du hast das gerade gesagt. Also ich habe jetzt diesen körperlichen Zugang und jetzt komme ich in diese spezifischen Situationen rein. Und die willst du teilen. Und die kannst du entweder in einer Gruppe teilen oder im 1:1 mit mir. Das je nachdem, was du buchst. Und drittens bekommst du 4 Monate lang Zugang zu täglichen Zoom-Calls. Also wir machen jeden Tag einen Zoom-Call. Und du kannst Flatrate-mäßig da rein. Wir machen den jetzt nicht jeden Tag, damit jeder Mann jeden Tag kommt. Das wäre ein bisschen viel, sondern damit jeder mal einmal pro Woche einen Termin hat, der passt. Und so gehen wir erstmal 4 Monate und dann kannst du das Ganze natürlich auch noch beliebig und dann auch sehr kostengünstig verlängern, wenn du einfach in der Community drin bleiben willst. Ja, und also wir haben ein Paket, das ist in der Gruppe, wir haben ein Paket, das ist eher im 1:1, wo wir dann noch Einzelsessions haben und so weiter. Und ja, das ist schon intensiv. Also das erfordert eine Entscheidung.
Sehr gut. Ich bitte dich, dass du mir dennoch mal oder dem Daniel im Nachgang nochmal einen Link zusendest, damit wir das in die Beschreibung hier reinsetzen können zu den einschlägigen Kanälen Instagram. Da bist du auf jeden Fall aktiv.
Ich schicke euch einen Linktree-Link.
Jawohl.
Da ist alles drin. YouTube, mein YouTube-Kanal wird jetzt zurzeit interessant. Also ich werde jetzt viel auf YouTube.
Sehr gut. Das ist doch auch mal eine Ansage. Sehr gut. Genau das brauchen wir. Genau das findest du jetzt in der Beschreibung dieser Episode. Und Philipp, ich danke dir wieder mal, dass du kein Blatt vor den Mund genommen hast. Da haben wir nicht zu viel versprochen am Anfang. War eine supergeile Thematik. Ein sehr schöner Spezialfall von emotionaler Resilienz. Danke, dass du da warst, Philipp.
Danke für die Einladung. Ich habe dem Daniel gerade schon den Link geschickt.
Perfekt. Danke.
Bis bald.